Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast zu dem Thema Erfolg. Wie schon gesagt, war ich oft gefragt, zu dem Thema was zu machen, von Seiten Einzelner in der Beratung oder in Seminaren, aber auch von Verlagen. Und habe da nicht so eine Lust gehabt, in diesen Bereich zu gehen, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist gar nicht so einfach zu vermitteln. Es ist sehr was Individuelles und ich kann zwar dann Beispiele von mir bringen, aber im Endeffekt hilft das gar nicht so weiter. Allerdings so mit der Zeit habe ich mich dem Thema dann doch mehr angenähert und im Hinterkopf auch immer schon gesammelt dazu. Und jetzt zwar kein Buch gemacht, sondern das Thema mal ausführlich aufgearbeitet, durchdacht und dann ein ganzes Seminar daraus gemacht für einen ganzen Monat mit Meditationen und Hintergrund und dazu noch ein paar Hinweise, Anregungen, die, glaube ich, vielen nutzen können. Wenn wir Erfolg anschauen, hat es bei uns schnell immer so einen Bezug zum Geld. Ich glaube aber, und meine Erfahrungen sprechen auch dafür, dass wenn du von vornherein auf das Geld schaust, du dann dein Erfolgreichsein sogar behinderst damit. Also ich kenne das wiederum aus dem Buchbereich, wo ich mich gut auskenne natürlich. Wenn Leute 2, 3 Bestseller sich kaufen und meinen, sie können daraus den Megaseller machen, wird das in der Regel nichts. Ich habe ja früher auch eine Zeit lang für Hugendubel Bücher herausgegeben und da hatte ich so ein paar Kandidaten. Da konnte man vorher schon immer sagen, netter Gedanke, dass 2 Bestseller einen Mega-Bestseller machen können, aber es hat sich in der Praxis eigentlich nie gezeigt. Also es ist nicht so einfach auf der Rezeptebene. Nun haben wir schon ein bisschen gesprochen über die Spielregeln des Lebens und das werde ich in der Ausbildung dann natürlich noch viel ausführlicher machen. Aber im Endeffekt gibt es doch schon eine ganze Reihe so Hinweise, aus denen man sehen kann, wo das lang geht oder auch für alle gehen würde. Also du kannst es nicht so einfach zwingen, wenn du da rational dran gehst. Es ist problematisch, wenn du nur das Geld im Auge hast. Das Geld müsste aus meiner Erfahrung die Folge sein, dass du das machst, was dich bewegt. Und damit kannst du andere berühren und die auch bewegen. Und dann folgt schon auch das Geld daraus. Und es folgt aus Erfolg noch eine ganze Menge anderes auch. Ja, also mir hat mal ein Lektor, erfahrener, alter Lektor, der Krankheit als Weg, 1982, glaube ich, war das, 82, 81, lektoriert hat. Der hat dann, wie mein erstes Buch, was ich allein gemacht habe, Bewusst Fasten rauskam. Und das war einfach nur an unsere Patienten gegangen und ein minimaler Erfolg finanziell. Da hat er einen Satz gesagt, den habe ich damals gar nicht ganz verstanden. Der hat gesagt, jetzt haben Sie mein Mitgefühl. Das ist ja nur ein gutes Abendessen für Sie und Ihre Partnerin. Aber den Neid, den Sie mal haben werden für Ihren großen Erfolg, den werden Sie sich hart verdienen müssen. Irgendwie war mir das so unklar, dass ich es mir gemerkt habe. Und tatsächlich folgt aus sehr viel materiellem Erfolg auch eine ganze Menge Neid. Das kann man sich in der Regel nicht so gut vorstellen, solange man den nicht hat. Die meisten von uns denken, wenn sie dann mal materiellen Erfolg haben, dann wird das alles super, das löst sich alles. Aber das Gegenteil ist einfach der Fall, offensichtlich. Und zwar ganz häufig. Also in den USA gibt es eben bekanntermaßen Selbsthilfegruppen für Milliardäre und Multimillionäre. Das ist ja schwer sich vorzustellen, wie kann das sein? Also wenn jemand so im Überfluss des Geldes schwimmt, dann müssen sich doch alle Türen öffnen, alles leicht werden. Ist offensichtlich nicht der Fall. Man kann auch sehen, dass es ja einige sehr reiche Menschen gibt, die dann so Abmachungen treffen, dass sie 50% ihres Geldes spenden, für gute Dinge geben, sogenannte Philanthropen. Philanthropen, wenn man die dann wieder anschaut, die Philanthropen. Also merkt man den Schatten dann schon sehr schnell durch. Ja? Also bei Bill Gates oder Herrn Soros oder so, muss man schon sagen, naja, dann verstehen wir einfach, was verschieden ist unter Menschenfreund, Philanthrop. Also, und trotzdem kann man merken, dass Menschen, die so sehr reich sind und sehr im Geld schwimmen, dann doch eine ganze Menge Probleme auch genau daraus entwickeln. Also ich würde gar nicht raten, da primär drauf loszugehen, sondern eher schauen, das zu machen, was aus dir raus will. Und da gibt's ja eine Menge. Und dann kommt, daraus folgt dann schon der finanzielle Erfolg und auch all seine Folgen, die ja viel Schattencharakter haben. Das wäre auch gut, die von vornherein mit im Auge zu behalten. Ja, das ist überhaupt der beste Schutz vor dem Schattenprinzip, haben wir schon angesprochen, ist, dass du es bewusst anschaust, dass du im Bewusstsein hast, dass da diese Möglichkeit besteht, dass aus dem großen Erfolg auch so ein Schatten folgt. Im Hinblick auf Neid und ja irgendwie ausgenommen, ausgenutzt werden. Und da gibt es eine ganze Reihe Geschichten. Es ist nicht so leicht, zum Beispiel mit einem Lottogewinn glücklich zu werden. Also es ist so, dass die meisten unglücklich werden und nach ein paar Jahren Privatkonkurs machen, weil sie Opfer werden oder sich in diese Opferrolle dann hineinbegeben. Man kann das auch sehen, wenn der Erfolg so enorm schnell kommt, so überfallartig, wenn man gar nicht drauf gefasst ist und riesig ist, das ist dann schwer zu verarbeiten. Diesbezüglich hatte ich ganz gut Zeit, bin ich auch dankbar rückwirkend dafür, obwohl es am Anfang nicht so inspirierend war, mit bewusst Fasten da irgendwie im Jahr 200 Stück verkauft zu haben. Das hat mich nicht angemacht, da wären mir 2.000 lieber gewesen, 20.000 viel lieber. So, aber war nicht. Andererseits hat es so die Möglichkeit gegeben, da hineinzuwachsen, mit dem Erfolg zu wachsen. Was du machen kannst, ist natürlich den Spielregeln von Anfang an zu folgen. Das ist keine Frage. Und dann folgt daraus das Weitere. Schauen wir uns das Ganze mal auf dieses Thema Beruf hin an. Ja, das ist für die meisten im Vordergrund, weil darüber das Geld ja auch kommt. Ich glaube, wichtiger insgesamt ist dann das partnerschaftliche Thema, weil daraus folgt dann viel mehr seelisches Glück oder auch Unglück. Die Polarität ist natürlich beim Geld auch da, da kann Zufriedenheit draus folgen, aber selten Glück. Es hat mich sogar mal inspiriert, ein kleines Büchlein über die Psychologie des Geldes zu schreiben, weil mir so aufgefallen ist, dass viele Menschen über Geld unglücklich werden, über das Fehlen von Geld, aber dann auch mit viel Geld unglücklich werden, wohingegen ich gar niemanden erlebt hatte, der durch Geld glücklich wurde. Zufrieden schon. Ja, und ein bestimmter Frieden, du musst dann nicht mehr über Geld streiten. Aber witzigerweise, mit dem Erfolg des Geldes beginnt auch oft der Streit. Machen sich viele am Anfang gar nicht so deutlich und klar, dass man gleich am Anfang gute Bedingungen ausmachen muss, mit manchen am besten auch einen Vertrag, weil wenn dann viel Geld zu verteilen ist, was ja eigentlich sehr leicht sein müsste, kriegen sich viele doch aber dramatisch in die Haare. Ja, also, wie ist denn Facebook entstanden? Das war ja eigentlich ein Auftrag an Herrn Zuckerberg und sollte so ein Uni-Netzwerk werden. Und dann war es so ein Erfolg, dass er offensichtlich sich nicht mehr so richtig erinnert hat an die Anfangssituation. Gab dann auch einen Prozess mit denen, die das beauftragt hatten, und denen musste dann auch eine ziemlich riesige Summe an Geld zahlen, dafür, dass er das sich sozusagen, ja, salopp würde man sagen, unter den Nagel gerissen hat, diese Idee. Und dann so eine riesige Erfolgsgeschichte draus gemacht hat. Wie glücklich er ist, kann ich nicht entscheiden damit. Manchmal wirkt er eher unglücklich. Wie auch immer, wie könnte man denn vorgehen, wenn wir jetzt nicht das Geld im Auge haben? Nachdem wir sehen können, so richtig glücklich damit, kann man scheinbar nicht werden. Aber immerhin zufrieden. Also ist auch nichts Schlechtes, das Geld. Ne? Man muss einfach auch da ein paar Spielregeln kennen. Also, dass es zum Beispiel kein herrenloses Geld gibt. Wird nie passieren, dass du in den Wald gehst oder in die Wüste oder in die Heide oder sonst wohin und findest einen Riesenhaufen Geld, wo du dich einfach bedienen kannst. Das gibt's nicht. Wenn du Geld willst, musst du dir klar machen, musst du es immer anderen wegnehmen. Dir von anderen geben lassen. Da gibt's anständige Wege dazu. Ja, also ich finde jetzt meinen, den ich euch schon mal geschildert habe, ganz okay. Ich schreibe ein Buch, dann kannst du viel mehr Informationen bekommen, als wenn ich es dir so erzähle, und die ist viel, viel günstiger für dich. Also das Buch ist viel, viel billiger als eine Beratung. Und ich habe dann über diese Walfischmethode dann auch noch so einen Haufen Geld und kann dann so wunderschöne Projekte machen wie Tamanga, diesen Lebensgarten hier, also in Steiermark. Also Regeln gibt's überall. Es ist gut, die Spielregeln des Lebens im Hintergrund zu haben und sich nach denen zu richten, kann ich nur empfehlen. Hat bei mir wirklich so einen Einschnitt im Leben gemacht. Ja, ich kann das unterscheiden, das Leben, bis ich die Spielregeln des Lebens verstanden hatte und danach. Ja, es war wie ein Reframing sozusagen. Framing kennen heute die meisten. Du kannst die Dinge so und so betrachten. Du kannst es zur Manipulation verwenden, so wie es die Politiker machen, die in Deutschland einfach niemandem sagen, was sie vorhaben, wenn sie den Wehretat auf 2% des BIP erhöhen wollen, damit die Amis mal zufrieden sind. Weil die meisten Leute wissen einfach nicht, was, manche wissen schon, was das BIP ist, aber wie hoch das ist und so weiter. Aber kaum, also nie von Frau Merkel gehört oder ihren Hofschranzen da, dass die mal sagen würden, es geht darum, von 40 auf über 80 Milliarden den Rüstungsetat aufzustocken. Weil so viel wehren mussten die sicher in Afghanistan nicht und jetzt in Mali auch nicht. Naja, wie auch immer. Wir hören ja gar nicht, was wirklich Sache ist, denn mit 84 Milliarden Rüstungsetat, da würden die Deutschen schon aufwachen und überlegen, ob man nicht stattdessen vielleicht mal ein paar Schwimmbäder sanieren könnte oder Autobahnbrücken oder, da gäbe es ja vieles. Aber 2% vom BIP, okay. Also das ist diese Framing, Reframing-Geschichte. Aber ich kann es natürlich auch im positiven Sinne machen, dass du etwas plötzlich ganz anders siehst. Also mir ist es so gegangen, ich habe mich ziemlich gewehrt gegen die Pharmakologie. Ich wollte diese Pharmaindustrie nicht beglücken, dadurch, dass ich ihre Sachen verschreibe. Das wollte ich gar nie. Und deswegen hatte ich so einen Widerstand beim Lernen. Den ersten Durchgang habe ich Pharmakologie im Widerstand gelernt. Und das war eine Vorprüfung. Das ist mir schwer gefallen. Aber dann habe ich die Spielregeln gelernt und dann habe ich das Reframing erlebt. Also jetzt merke ich plötzlich, hoppla, ich muss das ja genauso gut können wie jemand, der das verschreibt. Weil ich muss ja wissen, was ich da absetze. Das kann ja auch sehr gefährlich sein, nebenbei gesagt. Also dann habe ich das viel, viel leichter gelernt. Und dann zum Examen nochmal. War kein Problem. Verschrieben habe ich es ganz, ganz selten. Viel mehr Spielfilme verschrieben als Pharmaka der Pharmakonzerne. Aber das Lernen hat mir kein Problem mehr gemacht. Bin heute sehr froh, weil ich mich weiter für Biochemie und solche Dinge auch interessiere und da auch mitreden kann und beraten kann und so weiter. Also wir können die Dinge neu anschauen. Und mein Leben zerfällt mindestens mal in diese zwei Hälften. Ja. So nach Versuch und Irrtum leben, dadurch viel Irrtümer. Oder die Spielregeln kennen und dann kannst du die Irrtümer sparen und machst gleich Nägel mit Köpfen. Kann ich nur empfehlen. Wenn du jetzt schaust, wie kannst du das vermeiden, nach dem Geld zu gehen? Also du kannst ja einfach zur Berufsberatung gehen. Die Berufsberaterin, der Berufsberater wird dann schauen, was hast denn du für Noten in deinem Abitur oder in deinem Schulabschluss oder so. Was braucht die Gesellschaft und da irgendwie so einen Verschnitt draus machen. Dass du was machst, wo du dann auch gebraucht wirst und wo deine Noten scheinbar hinzuweisen scheinen. Halte ich für eine der dümmsten Arten, ehrlich gesagt, Berufsberatung zu machen. Und es ist auch wirklich gar nicht erfolgreich. Ja, das, was du gut kannst, ist unter Umständen gar nicht das, was dich glücklich macht, wenn du da weiter reingehst. Also Beispiel von mir, ich konnte immer reiten, das musste ich nie lernen, das habe ich irgendwie mitgebracht. Ja, also ich konnte mich auf ein Pferd setzen, auch als Kind schon auf ein großes oder auf ein Pony und konnte damit irgendwie gut zurechtkommen. Viele Jahre später habe ich mal, weil das dann klar wurde, dass ich es nie gelernt habe, habe ich dann ein Kursgeschenk gekriegt. Aber das war weder für mich noch für den Reitlehrer, was da so diesen deutschen Trapper und Zählen und so. Das war nicht mein Ding. Und ich bin aber jetzt nicht Berufsreiter geworden. Mein Bruder, der hatte echt Respekt und sogar Angst vor Pferden. Und das war ein ziemliches Hin und Her mit ihm. Und der ist Berufsreiter geworden. Und der hat es auf eine Meisterschaftsebene gebracht, die ist unglaublich. Ich reite immer mal gern, wenn ich eingeladen dazu bin. Und jetzt auch schon länger nicht mehr. Ist ja vielleicht auch mit 70 nicht der ideale Sport. Naja, also du musst nicht das machen, was du gut kannst. Es könnte dich viel mehr faszinieren und glücklich machen, etwas zu machen, was du noch nicht so gut kannst, aber lernen willst und möchtest. Das ist bei Firmentraining oft so eine Geschichte. ich mache den ja so einen mittleren Manager doch nicht glücklich, wenn ich den zum noch einen Rhetorikkurs rate oder zum noch einem Verkaufstraining. Natürlich, wenn der Sales Manager ist, dann geht es schon um Verkauf. Und für die Firma wäre das ganz hilfreich. Aber für ihn wäre vielleicht doch besser, wenn ich ihm raten würde, mal einen Tanzkurs mit seiner Frau zu machen, um mal ein bisschen Rhythmus in ihr Leben zu bringen und Musik. Das ist, wenn ich von der Firma angestellt bin, gar nicht in deren Interesse unbedingt. Also deswegen einer der Gründe, warum ich das auch gar nicht mehr mache oder fast überhaupt nicht mehr. Also diesbezüglich, es muss nicht das Glücklichmachende sein, was du gut kannst, sondern was dich herausfordert und damit auch fördert. Allerdings ist es auch wiederum ganz gut, wenn du schaust, was habe ich denn für Begabungen? Ich denke, das wäre das Wichtigste, was wir in den Schulen, aber schon in den Kindergärten oder schon die Eltern vorher rausfinden müssten. Unseren Kindern helfen, ihre Begabung zu entdecken und darin Gaben zu erkennen, die sie dann auch wirklich gern geben. Ja, müssen nicht alle Begabungen sein. Die musst du nicht unbedingt gern geben. Und es kann aber sein. Und das wäre ein ideales Zusammenspiel, dass du eine Gabe hast, die du gern gibst und dann wirst du auch wieder da was zurückbekommen. Ja, wenn du deine Gaben mit Hingabe gibst, geben dir auch gern Menschen zum Beispiel was dafür. Ja, Geld. Wenn du wunderbar schnitzen kannst, wunderbar schreinern kannst, wunderbar Fliesen legen kannst, wunderbar Häuser zeichnen kannst, werden deine zufriedenen Kundinnen und Kunden dich ja auch gern dafür honorieren. Das ist denn eine Ehre. Honor, honoris, die Ehre. Du siehst es an diesen Worten schon. Ja, Verdienst kommt von Dienen. Hast du gedient einer guten Sache? Oder dem Mammon? Da ist ein Riesenunterschied. Wenn du einen Lohn bekommst, lohnt es? Dieses tägliche Dahingehen, Arbeiten, wenn das ein Job ist, lohnt sich's nicht. Und dann lohnt sich der Lohn nicht. Also, ist es ein Salär? Hat er früher mit dem Salz zu tun, Sal Salis? Aber könnte auch Salus drin sein, so Gesundheit, Heil. Macht dich das heil, wenn du das tust? Also die Worte sind schon sehr ehrlich, fast verräterisch, könnte man sagen. Zentraler, wichtiger Punkt ist, nach den Begabungen zu schauen und die zu erspüren. Und dann als zweiten Schritt zu spüren, ist es aber das, was mich glücklich macht? Kann ich das mit Hingabe geben und dann wird es auch zurückkommen? Oder ist das nicht so? Ja, also ein anderes Beispiel, was ich erlebt habe, ich konnte eben sehr gut Skifahren, nachdem das so mein Entree in Bayern war und habe dann da auch Erfolg gehabt dabei. Daraus zu schließen, dass ich ein guter Skilehrer bin, das hat sich überhaupt nicht realisiert. Ich bin das dann schon geworden. Aber musste sagen, da musste man 2 Zwergerlkurse machen am Anfang, also mit den ganz Kleinen. Ich dachte, das ist ein total netter Gedanke, habe ja auch meine 3 jüngeren Geschwister so als Zwergerl erlebt und dachte, super. Und ja, und dann bist du da irgendwo in den Bergen mit viel zu vielen kleinen Kindern und der hat mit Skifahren überhaupt nichts zu tun. Da ist immer eine Bindung kaputt, da ist immer einer, der weint, da ist immer was, was weh tut und in der Nacht, dann ist Heimweh und weinen und dann Mutter anrufen, aber die kann ja auch nicht viel machen. Und also, das hatte gar nichts mit Skifahren zu tun, meiner Lust auf Skifahren. Ich wollte gar nicht Kindergärtner werden, sondern eigentlich Skilehrer. Also ich habe es schon daran wieder scheitern lassen, weil ich dann mit Skilehrern geredet habe, die da schon weiter waren und Erwachsenenkurse gaben und so weiter. Also war nicht mein Ding, habe ich dann schnell gemerkt. Gern Skifahren und Skilehrer sein, einfach zweierlei. Ich glaube, das gilt generell. Aber muss nicht sein. Ich kenne auch einen wundervollen Bergführer, Diego, der total gerne klettert und auch ein wunderbarer Bergführer ist. Also dessen Begabung, ja, wie der sich bewegt in einer Wand, es ist schon ein Genuss, dazu zu schauen. Also er hat seine Begabung auch zum Beruf gemacht. Das ist auch eine Berufung. Er ist auch ein wirklich toller Bergführer und Pädagoge auch. Der liest dann in seiner Freizeit auch Robert Musil, ehrlich gesagt. Und wenn er uns hinter sich hat, also die, das er unterstützt in der Wand, dann geht der richtig bergsteigen. Aber irgendwie ohne Seil und so weiter, dass mir Angst und Bange um ihn wird. Das tut er für sich, weil das seine Gabe ist. Und da will er auch nicht x-fach gesichert sein. Da ergibt er sich so diesen Möglichkeiten, die er hat, seine Fähigkeiten, aber auch den Gegebenheiten der Wand, dann kommt bei ihm was Wunderbares raus dabei. Also es kann sein, dass deine Begabung, deine Gaben, das ist, was du mit Hingabe geben willst, aber das muss auch mal erst gecheckt werden. Das muss gar nicht unbedingt so sein. Aber das kann ich dir sagen, wenn du mit Hingabe das gibst, was dir als Begabung sozusagen in die Wiege gelegt worden ist oder was du dir erarbeitet hast, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit. Ja, es kann auch sein, dass du dir, wenn du eine Grundbegabung hast, das weiter erarbeiten musst. Habe ich immer als Ausbilder gemerkt, von Psychotherapeuten. Gibt Leute, die haben das so im Blut. Ja, die sind unglaublich gute Psychotherapeuten. Also habe ich mal jemanden fast so ein bisschen gedrängt, das zu werden. Weil das wusste ich, die hat viele Kinder groß bekommen, diese Frau, und die hat viele Sachen durchgestanden. Und wie die plötzlich nicht mehr weiterkam zu der Ausbildung, habe ich das einzige Mal in meinem Leben sogar mein Organisator gesagt, ruf die an und stell fest, warum die nicht kommt. Und wenn es Geld oder sowas ist, sage, braucht sie nicht zahlen, sie soll einfach kommen und das weiterlernen. Und prompt war es so, irgendein Konkurs da in Familie, und das ist eine unglaublich gute Therapeutin geworden, weil man so spüren konnte, die ist es. Die macht gar keine Therapie, die ist Therapie. Und durch ihre vielen Erfahrungen hat sie das auch noch ausgeweitet und aufgebaut. Aber es heißt zum Beispiel nicht, dass es eine sehr gute Ausbildnerin ist, jetzt in der Psychotherapie. Das muss nicht sein bei diesen begabten Menschen, die gar nicht wissen, warum sie das machen. Da habe ich auch jemanden erlebt, auch mir sehr nahe, die das unbedingt wollte und gar nicht primär so begabt war, aber die hat es so gut gelernt und alles gelesen in dem Bereich und umgesetzt und geübt und so weiter. Dann kommt man schon fast wieder in den Geruch, ein Genie zu sein. Na, komplett will 10.000 Stunden üben und dann geht's wie von selbst. Dann stellen dich andere auf den Sockel und sagen, du bist ein Genie. War ein bisschen bei ihr so. Ja, aber da ist viel Übung dahinter gewesen. Erst wie ich Malcolm Gladwell gelesen habe, Outliers, die Überflieger, ist mir so klar geworden, ich habe schon als Kind Tiergeschichten geschrieben, in Hefte. Und die hat nur meine Mutter gelesen, wenn überhaupt, ja doch. Und die hat mich auch bestärkt. Aber das habe ich so aus Spaß geschrieben, weil ich gern geschrieben habe. Also sicherlich eine Begabung, aber ich wollte nicht Schriftsteller werden. Das hat sich so ergeben, wie ich schon beschrieben habe, weil ich einfach mal aufgeschrieben habe, um nicht immer dasselbe zu erzählen. Und trotzdem ist da heute wirklich meine Lieblingsmeditation draus geworden, Schreibmeditation. Also schau, was da ist an Begabungen. Schau, was du mit Hingabe so aus dem Herzen heraus geben willst. Und daraus müsstest du einen Kompromiss machen und ja nicht, was die Berufsberater machen, aus dem, was die Gesellschaft braucht, wo es Geld gibt, und dem, was deine Noten verraten. Dann bist du verraten, verratzt und verraten, in den meisten Fällen. Da wäre es besser, die schaut dir mal auf die Hände, ja, siehst du hier eine Wasserhand. So, also das sind ganz andere Hände als zum Beispiel, ja, wenn du jetzt hier statt einem langen Handteller und langen Fingern einen kurzen Handteller und einen kurze Finger hast, das wäre genau das Gegenteil. Das wäre dann eine Erdhand. Der ist ganz anders. Und dann gibt's noch eine Feuerhand und eine Lufthand und so weiter. Ja, und wenn du jetzt einen Menschen mit einer Lufthand zu einem sehr praktischen Beruf schickst, ist ganz daneben. Aber es gibt ja fast keine Berufsberaterin, fast keinen Berufsberater, die mal auf die Hände schauen und einfach schauen, was ist da angelegt. Oder auf die Füße schauen. Ist das ein Harmonietyp, der sozusagen keine Ungerechtigkeiten erträgt? Und oder ist das eine Führungspersönlichkeit, wo der große C schon so vorsteht? Und den solltest du nicht als Sekretärin anstellen, weil die will deine Firma führen. Ja. Und wenn jemand so einen zurückgenommenen großen C hat, solltest du ihn auch nicht als Nachfolger auswählen für deine Company, sondern gehört er ins Backoffice. Das sind so einfache Dinge, die man sehen könnte. Anlagen nur. Aber das wäre leicht und einfach. Und da gibt es so viele Dinge. Im Beratungstraining würde ich auf solche Sachen einfach hinweisen. Da musst du vorher klären, ist das ein verkappter Linkshänder oder wirklich ein Rechtshänder? Bei uns sind ja 3-4% nur bekennende Linkshänder. Der Rest ist verbogen, ja, und wird dann ungeschickt, tollpatschig, sagt man im Deutschen, Bordschat in Österreichischen. Er hat zwei linke Hände. Sowas gehört geklärt. Und das müsste geklärt werden. Ja, und wenn du dann jetzt einen umgebogenen Linkshänder hast, der inzwischen mit beiden Händen gut ist, ist das ein wunderbarer Endoskopiker in der Medizin. Der kann Pianist werden und Schlagzeuger. Ja, aber bestimmte andere Dinge sind dann vielleicht nicht so ideal, wenn er jetzt zwei nicht so geschickte Hände hat. Ja, also dann kannst du auch Stationstrottel werden, statt der Star in der Endoskopie. Das sind so viele Dinge, die wir beachten müssten bis in die Tiefe, um Erfolg zu haben. Nochmal, den Spielregeln folgen, aber auch schauen, was in dir angelegt ist und dem in gewisser Weise folgen. Aber dann auch das Herz dazu befragen, kann ich das mit Hingabe geben, aus ganzem Herzen, aus vollem Herzen. Dann hat es auch eine gewisse Herzlichkeit und Nachhaltigkeit. Und dann kommt dieser Effekt, dass du dich um das Finanzielle gar nicht so kümmern musst, weil es kommt schon. Und ja, ist dann eher ein Geschenk. Und du kannst dann mit dem Geschenk natürlich auch viel besser umgehen, als mit etwas, was du dir erkämpft hast, was dein einziges Ziel ist. Und du merkst dann, hoppla, jetzt ist das enttäuschend. Ja, das kann auch, Erfolg kann ziemlich enttäuschend sein. Ich kenne zum Beispiel einen Sportler, der sehr weit gebracht hat, der immer gedacht hat, wenn er mal in der Mitte steht und dann der Weltmeister ist oder Olympiasieger, dann hat er es geschafft und dann ist er ein glücklicher Mensch. Er hat es geschafft. Und dann liefen die Tränen runter. Und alle haben gedacht, es ist deswegen, weil jetzt er für sein Land gewonnen hat und endlich also glücklich ist. Der hat aus Enttäuschung geweint, weil er gemerkt hat, wörtlich, er ist immer noch derselbe Trottel. Es hat sich gar nichts verändert. Der war auch gar nicht zu motivieren, da weiterzumachen, wie alle Welt ja wollte von ihm. Das war nicht der Erfolg, um den es ihm ging. Also um den zu finden, wäre gut, dass er tiefer schaut. Die Begabung, die Hingabe, mit der du es geben kannst. Wenn du da noch tiefer dran bist, rein willst, mach gern diesen Monat viele Videos und Meditationen, um so deinen Erfolgsweg zu finden und dein Ziel in dieser Hinsicht. Freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen. In diesem Sinne, einen guten Weg und viel Erfolg. Dein Rüdiger.